Bevor es jetzt gleich wieder losgeht mit einer neuen Podcast-Episode, möchte ich ganz was Tolles ankündigen. Wir machen wieder einen Live-Podcast und zwar am Sonntag, den 22. März bei uns in Schladming um 17 Uhr im Heimatgold. Und Gast bei mir ist der Geschäftsführer von Transgourmet, der Manuel Hofer, und der Alois Reiner. Er ist Spatenobmann der Wirtschaftskammer, selber Hotelier und Gastwirt in Tirol. Und die Themen sind unser Essen, unsere Herkunft, unsere Zukunft. Also freut euch drauf und wer Lust hat, seid dabei. Sonntag, 22. März, live im Heimatgold Schladming. Wie schaut es eigentlich mit dem Klimawandel aus? Werden unsere Gletscher überhaupt noch existieren oder verschwinden sie komplett? Und wie ist es eigentlich um die Kulinarik bestellt auf unsere Skiberge in Österreich? Legen die Skihütten da überhaupt drauf Wert? Und wie entwickeln sich auch die Regionen mit der Landwirtschaft, mit dem Tourismus weiter? Wie schaut unser Landschaftsbild in Zukunft aus? Und diese Fragen habe ich mir gestellt und deshalb habe ich mir einen tollen Gesprächspartner eingeladen, nämlich den jetzigen Nachdirektor der Planeihoch-Hurzenbahnen. Er ist der Parade-Touristiker, ein richtiges Schwergewicht der Tourismusbranche in Österreich. Und jetzt, wo er am Weg zur Pension ist, habe ich mir doch den Schnapp in mir genommen und freue mich, dass ich mit ihm heute dieser Frage oder diesen Fragen nachgehen darf. Ich bin der Hannes und ich freue mich, dass du jetzt nach unserem Intro mit dabei bist.
Essen ist mehr als satt werden. Es erzählt Geschichten von Menschen, Tieren, Landwirtschaft, Lebensräumen, Gesundheit und vielem mehr. Das ist Wer nichts weiß, muss alles essen. Der Podcast von Landschaft Leben. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge zu den Themen Wissen, Essen und allem, was dazwischen liegt. Viel Spaß!
Georg, heute geht es einmal nicht um Hundertstel oder um Sekunden, sondern wir haben jetzt eine ganze Stunde Zeit für diesen Podcast. Schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist und du hast mich eingeladen, und da zu dir in dieser unglaublichen Kulisse da am Fuße der Planei. Georg, wo sitzen wir da?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich riesig. Ja, wir sitzen hier im Sky Gate. Das war eigentlich das Wahrzeichen für die alpine Ski-WM 2013 und ist natürlich eine ganz tolle Location. Man hat hier ungefähr Platz für 20 bis 40 Gästen. Ist mitten im Geschehen, dieses Planeistadion drinnen und ist natürlich ein herrlicher Platz mit tollen Aussichten, nicht nur auf den Planei-Zielhang, natürlich auch hinüber ins Dachsteingebiet.
Also ich hoffe, ihr daheim, die was das bei Video auch schauen und nicht nur quasi zuhören, es wird unbedingt reinschauen, Hintergrund, toller Schnee und wir werden euch natürlich auf Social Media das alles ein bisschen zeigen, mitfilmen, weil es einfach ein herrlicher Tag heute ist und eine tolle Schneelage. Also ich glaube, du bist ganz zufrieden bis jetzt mit der Saison oder wie schaut es aus, Georg?
Ja, es war bis jetzt eine sehr, sehr tolle Skisaison, natürlich ein grandioser Auftakt mit den Backstreet Boys, 50.000 Gäste an 3 Tagen waren hier im Planeistadion. Ja, eigentlich gute Schneeverhältnisse, auch rund um unser Sportveranstaltung Night Race mit Riesentaler von Slalom, wo auch ungefähr 45.000 Gäste zu Besuch waren. Und man sieht im Hintergrund genug Schnee. Wir haben hier ungefähr 1,20 Meter Schnee drinnen auf der Piste, sodass die Talabfahrten eigentlich problemlos hier ins Planeistadion und eigentlich ins Herzen der Stadt Schladming gut möglich sind.
Und wahrscheinlich auch bis Ostern, stelle ich mir vor, wird das heuer ganz gut funktionieren.
Ja, da ist man nicht bange. Wir haben Gott sei Dank viel Schnee produzieren können, wenn auch nicht so viel von oben gekommen ist. Aber wir gehen davon aus, dass wir auch die Woche nach Ostern noch problemlos hinunter ins Tal fahren können.
Lieber Georg Blim, du bist ja in Österreich ein Schwergewicht im Tourismus, ein Paradetouristiker. Du wirst uns hoffentlich auch ein bisschen in dem Podcast erzählen, dein Lebensweg, deine Geschichte. Aber ich habe mir überlegt, dass wir gleich ein bisschen mit einer würzigen Frage einstarten. Du weißt ja, wer nichts weiß, muss alles essen. Wir reden ja ganz viel um das Thema Landwirtschaft, Ernährung, Essen, all diese Themen. Jetzt darf ich dir gleich eine Frage stellen. Wie geht's dir eigentlich als Oberseilbahnchef da mit den Bauern?
Ja, eigentlich sehr gut. Ich betone auch immer wieder, wir betreiben mit großer Begeisterung die Skigebiete, mittlerweile auch im Sommer starke Nutzung. Aber mein warnender Finger ist immer oben, auch unternehmensintern. Wir bewegen uns überwiegend auf fremdem Grund und Boden. Und dieser fremde Grund und Boden, das sind überwiegend Landwirte, Bauern, die diese Grundstücke gehören. Gott sei Dank gibt es hier ein gutes Miteinander. Wir haben entsprechende Pachtverträge für die Nutzung dieser Flächen als Skipisten, teilweise für Bikestrecken im Sommer, teilweise für Themenwege. Und ich kann nur sagen, es war mir immer wichtig, hier gutes Miteinander mit den Grundeigentümern zu haben, dass das Ganze auf Augenhöhe passiert und vor allem auch auf vertrauensvoller Phase. Und ich glaube, das ist recht gut gelungen.
Du bist ja jetzt zumindest einmal am Ende einer Lebensphase, an der beruflichen Lebensphase Ende, sage ich einmal. Du gehst sozusagen bei den Planeibahnen in Pension. Ich weiß aber, dass du nach wie vor dem Tourismus natürlich verbunden bleibst in vielerlei Hinsicht. Georg, erzähl uns einmal ein bisschen deine Geschichte, weil das ist ja schon sehr spannend, finde ich. Du warst ja nicht nur Planeibahnenchef, sondern du hast ja überhaupt die Geschicke des Landes im touristischen Bereich auch geleitet.
Ja, eigentlich habe ich ein schönes, erfolgreiches berufliches Leben hinter mir. Ja, kommen tue ich ja auch aus Schladming, eigentlich aus einem Baumeisterhaus. Und mit 10 Jahren habe ich schon zu meinem Papa gesagt und zu meiner Mutter, ich will nicht Baumeister werden, ich möchte gerne in den Tourismus gehen. Und es hat damals in Schladming das alte Rösselwirt-Gasthaus geben, wo ich schon mit 11 Jahren gearbeitet habe. Ja. Das heißt, ich habe vormittags schon Kartoffeln geschält, habe zum Mittag schon ein bisschen servieren dürfen. Leider habe ich dann um 5 Uhr auf Nacht wieder zu Hause gehen müssen.
Das heißt, hast du müssen oder dürfen?
Nein, das habe ich selber wollen. Gell?
Mit 11 Jahren?
Mit 11 Jahren, mit 12 Jahren, mit 13 Jahren. Mit 10 Jahren war ich noch beim Papa auf der Baustelle und da habe ich gesagt, nein, ich möchte gerne da in die Gastronomie einschnuppern. Ja, gesagt, getan. Dann natürlich habe ich eine tolle Ausbildung genossen. Schloss Glessheim, 5 Jahre Tourismusakademie. War dann mehrere Jahre in Deutschland im Reisebüro und Busgeschäft tätig. Ja, und eigentlich, und das wissen auch noch viele, ich war bereits mit 24 Jahren Gesamttourismusleiter in dieser Region. Das war damals die Ski-WM 82 und 1981 haben die Schladminger, die Enstaler gesagt, jetzt haben wir eine Ski-WM, jetzt brauchen wir einen Tourismusmanager. Und da gibt's einen in Deutschland draußen, den blieben. Ja, gesagt, getan und ich bin gekommen und war Tourismusgeschäftsführer. Das ist dann viele Jahre tätig im Tourismus, zwischenzeitlich auch mal kurze Zeit in der Brauerei Schladming. Und 2003 ist dann der Ruf eilt nach Graz. Als Landestourismusdirektor tätig zu werden. Ich muss sagen, eine fantastische Aufgabe. Die 10 Jahre Graz will ich nicht missen. Spannende Aufgabe, eine Zeit, wo wir viel, viel bewegen haben können. Der Tourismus ist kräftig nach oben gegangen. Naja, und dann war wieder so ein Momentum 2012, kurz vor der Ski-WM, wo einiges nicht so rund gelaufen hier bei uns im Städtchen. Und ich habe praktisch nur eine halbe Stunde Zeit gehabt. Ich war damals mit meiner Firma Steiermark Tourismus am Spielberg, am Ring. Du musst quasi uns helfen, die Planei zu übernehmen und das Ganze regeln mit der Ski-WM etc. Ja, gesagt, getan. Vormittag bin ich informiert worden. Um 13 Uhr war die Pressekonferenz in Graz. Und um 16 Uhr bin ich dann da schon einmarschiert. Gell? Und das Überraschende war, ich habe einmal in meinem Leben wackelige Füße gehabt. Und mir dachte, wenn ich da jetzt einmarschiere, schmeißen wir die faule Eier nach oder was? Nein, es war vom ersten Moment eine tolle Aufnahme. Ich bin natürlich da zu Hause. Und somit habe ich jetzt auch schon wieder 14 Jahre Planeihoch-Wurzenbahne hinter mir. Ja, und jetzt bin ich 68. Und irgendwann habe ich gesagt, mit 68 passt das Zepter zu übergeben. Ich habe natürlich viele Tätigkeiten gehabt. Also der Sport hat mich immer begeistert. Ich bin seit 1981 immer mit dem Skiweltcup in Schladming konfrontiert gewesen. War Pressechef in Haus im Enster beim Weltcup in Schladming. Ja, war Vorsitzender der österreichischen Tourismusdirektoren, Ski-Amateur-Präsident. Also solche Funktionen viel. Habe in Graz auch die Filmförderung Steiermark begleitet, war eine schöne Aufgabe. Also insgesamt habe ich schon links und rechts auch viele schöne Tätigkeiten gehabt, bis hin stark engagiert, aber der Österreich-Werbung schon in den 90er Jahren bis 2012 immer wieder auch in verschiedenen Funktionen tätig. Also eigentlich kann ich sagen, ich habe viel erlebt, viel gesehen und ich sehe es fast ein bisschen als Privileg, dass ich doch da die tollsten Jobs im Tourismus in Österreich wahrnehmen konnte.
Aber wenn ich dir jetzt so zuhöre, da ist nirgends irgendwo eine Wehmut oder ein Klagen. Dir hat das, glaube ich, wirklich Spaß gemacht, oder?
Ja, es hat mir Spaß gemacht, definitiv. Ich glaube, ich bin durchaus ein Mensch, der natürlich auch immer Allianzen sucht. Ich bin ja kein Alleinunterhalter, sondern ich glaube, ich habe immer tolle Teams gehabt, egal ob es in Schlapping, in Graz oder sonst wo war. Begeisterung für die Freizeitwirtschaft ist gegeben. Und eigentlich haben jetzt manche gesagt, du bist so irgendwo der Letzte, auch Generalist, der noch Themen, wirtschaftliches Denken, Technik, was mich sehr interessiert, aber auch Marketing vereint. Und das, glaube ich, hat mir schon sehr geholfen in der beruflichen Laufbahn.
Herr Zerhaus, aber du gar keinen landwirtschaftlichen Hintergrund, kommst dann plötzlich daher als Chef der Planeibahnen, wo du, wie du richtig sagst, dich bewegst auf sehr viel fremden Grund und Boden. Und jetzt traue ich mir da durchaus auch als Rahmos, als Schlappminger zu sagen, dass wir Bauern ja nicht immer die einfachsten sind. Wie ist der Tod ist eigentlich auch gelungen? Weil wenn ich jetzt so bei uns in unserem Klientel reinhör, lobt dich eigentlich auch jeder, schätzt dich eigentlich auch jeder. Das war nicht immer so bei deinen Vorgängern. Obwohl im Vergleich österreichweit die Planeibau immer einen guten Stellenwert gehabt hat bei den Bauern bis heute. Wie ist der da gegangen? Wie ist da das passiert? Hast du vorher irgendwo schon mal mit den Bauern zu tun gehabt oder wie war das?
Ja, ich habe natürlich schon, wie ich Tourismusleiter war, da in der Region sehr viel zu tun gehabt. Ich denke da vor allem auch die Erschließung der regionalen Radwanderwege. Ich glaube, ich nach Graz gegangen bin 2003, habe ich 80 Radlfahrerverträge übergeben. Aber was mich dann besonders gefreut hat, ich habe dann sogar eine Erdennadel gekriegt von der Landwirtschaftskammer aus Lierzen, weil wir gut verhandelt haben. Ja, ich glaube, natürlich, wenn man hier aufwächst, hat man natürlich direkten Kontakt auch zur landwirtschaftlichen Bevölkerung. Viele Bauern und Bäuerinnen sind ja eigentlich dann auch mit mir groß geworden. Wir waren in der Schule gemeinsam, haben gemeinsam Sport betrieben. Aber das hat mir eigentlich immer, muss ich sagen, auch Spaß gemacht, der Austausch mit der bäuerlichen Bevölkerung. Und ich war auch immer in Kontakt. Und wie ich regionaler Tourismusleiter war, habe ich eigentlich eine tolle Unterstützung gehabt. Das muss ich wirklich auch sagen. Davon habe ich dann wieder 10, 11 Jahre später gezehrt, wie ich dann Seilbahnleiter geworden bin. Aber es gibt natürlich schon ein paar Prinzipien, wenn du mit Landwirten, Bäuerinnen und Bauern zusammenarbeitest. Erstens auf Augenhöhe. Das ist einmal das Um und Auf. Man kann alles sich ausreden. Aber was das zweite Wichtige ist, wenn es ein Ja ist, dann freut man sich auch. Und wenn es ein Nein ist, muss man das auch akzeptieren, wenn das vor allem dann passiert, wenn es plausibel ist. Ich habe dann noch eher dann ein Problem, wenn da andere Interessenslagen da sind oder man was vermischt. Dann ist es manchmal schwieriger, muss aber sagen, hier im Enstal, ich glaube, im Großen und Ganzen habe ich viel hinbraucht. Es ist viel gemeinsam gelungen. Die Planei ist kräftig gewachsen. Ich habe 10 neue Seilbahnen gebaut, auch wieder über bäuerlichen Grundstücke. Wir haben die Pisten erweitert, wir haben einen Bikepark mit 50 Kilometern da gebaut, ein Hopsiland und vieles mehr. Aber ich kann sagen, ich habe auch da immer tolle Unterstützung gehabt und dafür möchte ich mich auch herzlich bedanken.
Ja, ich muss auch sagen, ich finde das total schön, gerade weil du den Bikepark erwähnst. Das ist ja nicht überall in jeder Region selbstverständlich. Ich glaube, das ist da wirklich eine Vorzeigeregion geworden, auch durch deine Initiativen und natürlich auch mit deinen gesamten Mitarbeitern. Generell, der Sommertourismus ist ja gefühlt für mich explodiert, auch seit der Ski-WM. Wie schaut es da so in einem Sommer aus? Viele kennen die Planei, die Hochwurzen vom Winter. Ich erlebe das immer wieder. Die sagen dann, ist da wohl was los bei euch im Sommer?
Ja, das war recht spannend. Wir haben nach der Ski-WM dann natürlich auch gesagt, mit welchen Strategien wollen wir den Tourismus weiterentwickeln, auch aus der Sicht der Planeier Hurzenbahnen. Natürlich ist da auch dort gestanden, der Sommertourismus soll mehr Rolle bekommen. Auch der Skitourismus gehört ausgebaut und irgendwo hast dann so Ziele, was wollen wir 2018 erreichen, 2019. Und das Spannende war, dass wir 2015 schon alle Ziele erreicht haben. Das heißt, eine starke Sommerentwicklung, die ist beinahe nach der Ski-WM, würde ich fast sagen, explodiert. Wir haben mittlerweile gleich viele Nächtigungen Sommer wie Winter, also je 2 Millionen Nächtigungen, haben uns nie gedacht. Und man sieht es natürlich auch bei der Nutzung der Planeieinrichtungen. Früher haben wir uns gefreut, wenn 3000 Gäste irgendeine Einrichtung an einem Sommertag bei uns genutzt haben. Ja, mittlerweile haben wir an Spitzentagen 12.000 bis 15.000 Gäste, die mit der Planeiseilbahn mit dem Dachstein unterwegs sind, am Wilden Berg sind, mit unseren Wanderbuslinien unterwegs sind. Also das ist schon eine sehr erfreuliche Entwicklung, wobei man muss natürlich auch kritisch sein, das schon auch eine Herausforderung ist fürs Unternehmen. Ganzjahrestourismus haben wir ja erreicht, das ist ja super. Aber natürlich auch für meine Kolleginnen und Kollegen bei der Planei. Wir sperren Anfang November zu, 3 Wochen später beginnt die Skisaison. Zum anderen gilt es gleich noch, die Revisionen bei den Seilbahnen zu machen. Aber natürlich auch für die Grundbesitzer. Ich muss auch das sagen, es kommt eigentlich wenig dann Ruhe hinein. Da muss ich oftmals natürlich schon auch argumentieren, oftmals auch um Verständnis bitten, weil natürlich auch in der Übergangszeit die Landwirte am Holzbringungsarbeiten zu machen. Es kehrt wieder alles umgerüstet, die Zäune einmal aufgestellt, einmal wieder niedergerissen. Also das ist schon für alle Beteiligten auch eine Herausforderung. Und wir haben jetzt auch mit dem Tourismus diskutiert, was heißt Ganzjahrestourismus? Und da waren wir uns auch einig, das ist nicht 365 Tage, sondern wir haben gesagt 300 Tage. Es braucht auch Zeiten dazwischen, wo einfach ein bisschen Ruhe und Entspannung hineinkommt, wohl wissend, dass das nicht einfach ist, weil so wie eine Planei Hauptseilbahn oder die Dachsteinbahn, ja eigentlich müsste es das 360 Tage im Jahr im Betrieb haben, weil es ist dann schon eine Tragik, wenn der Dachstein am 10. November zusperrt, weil da gäbe es noch genug Leute, die gerne aufgefahren wollen, aber auch das ist, sage ich mal, wichtig für uns, dass man auch immer wieder Rücksicht nimmt auf die Bevölkerung und da auch in einem Einklang ist und natürlich auch mit meinem Mitarbeiterteam bei dem Planei auch Wurzelbahnen.
Wir haben ja einen Report rausgebracht im Herbst, der heißt Landwirtschaft, Lebensraum und Tourismus. Du sagst, wir haben gute 4 Millionen Gäste quasi da im Laufe eines Jahres. Die Region boomt. Ich traue mir es immer wieder zum Sagen, egal wo ich bin, ich sage immer, es ist so schön bei uns. Ich fühle mich direkt gesegnet, dass ich da leben darf. Letztes Mal ist meine Tochter heimgekommen und hat genau das Gleiche gesagt. Sagt sie, jetzt war sie da oben auf der Planei und hat sich das erste Mal gedacht, Papa, da sehen wir daheim. Und die anderen zahlen einen Haufen Geld, dass 4, 5, 6 Tage da Urlaub machen dürfen. Jetzt ist die Region so schön. Wir haben auch noch Bayerinnen und Bauern. Es ist ja eigentlich ein wirklich gewaltiges Gefüge. Wie siehst du das Zusammenspiel in der Region? Hast du auch einmal Gedanken gemacht, was wäre, wenn sich in Schladming der Tourismus nicht entwickelt hätte? Wie stand man wahrscheinlich heute an?
Naja, ich bin ja doch sehr viel unterwegs in Österreich und auf der ganzen Welt. Das muss man nüchtern beantworten. Wo kein Tourismus ist, hätte man ganz andere Situation. Wahrscheinlich viel, viel weniger Bevölkerung. Wir hätten starke, starke Abwanderung. Also das würde sicherlich für die wirtschaftliche Kraft der Region nicht gut sein. In dem Fall hat der Tourismus schon, sage ich einmal, Wohlstand hereingebracht, das muss man auch sagen. Wobei natürlich manchmal auch der Vorwurf ist, wie viel Tourismus verträgt eine Region? Ich habe erst kürzlich einem Medium gesagt, da hat mich einer gefragt, naja, und wo entwickeln wir uns weiter? Braucht es noch mehr Betten etc.? Dann bin ich eher der Meinung, dass man sich mal auseinandersetzen sollte, wirklich mit der kritischen Frage, wie viel Tourismus wollen wir haben? Wenn ich sage, 4 Millionen Nächtigungen, ist unser Tourismusverband der drittgrößte in Österreich. Wir bewegen als Planei pro Jahr 2 Millionen Gäste bei unseren Einrichtungen. Und ich glaube, die Diskussion soll man sich schon stellen. Wie schaut es die nächsten 10 Jahre aus? Braucht es noch mehr Bettenvermehrung? Braucht es noch mehr Infrastrukturen wieder folgend? Und ich glaube, das wird sicher eine kritische Diskussion sein, wo es natürlich auch verschiedenste Interessenslagen gibt, verstehe ich. Aber ich glaube, in der Größe, wo wir jetzt sind, kehrt diese Frage schon erlaubt, wie es beispielsweise ja in Südtirol auch passiert, wo man teilweise auch einmal Zeiten hat, da ist einmal mehrere Zeit auch einmal ein Bettenstopp. Man analysiert die Regionen, wo braucht es noch mehr Tourismus, wo ist genug Tourismus. Und ich glaube, so eine Diskussion wäre durchaus einmal spannend, auch bei uns in der Region.
Ich bewundere dich ja wirklich sehr, wie du als Person auftrittst, weil die meisten in diesen Funktionen, und ich kenne sehr viel im Westen, die sagen, es muss mehr und wir müssen das noch rausholen und das. Wenn ich dir oft zuhöre bei Diskussionen, du bist durchaus auch immer wieder dem eigenen gegenüber sehr kritisch eingestellt. Und da möchte ich mal ein Thema aufgreifen, Klimawandel. Es betreibt sich auch ein Dachstein mit. Das wissen ja vielleicht die wenigsten, dass der von dir oder von der Planeibau mitbetrieben wird. Ein hochsensibles Gebiet, Gletschergebiet. Du hast das ja mal gut auf den Punkt gebracht. Da werden wir nicht mehr allzu lange quasi wahrscheinlich Gletscher haben. Du wirst das vielleicht eh jetzt besser erläutern können. Aber du bist auch da nicht einer, der was da mit der Wahrheit quasi nicht ausruckt, sondern du sagst, ja, wir haben einen Klimawandel und viele wollen sich ja das nicht eingestehen. Ist das wirklich schon deine, ich sag's jetzt, weißt 68 Jahre alt bist, deine Reife? Aber ich habe dich ja immer schon so erlebt. Wo hast du das selber immer erlaubt, da so zu denken, auch wenn es einmal kritisch ist?
Ja, definitiv. Wahrscheinlich war ich deswegen auch in ganz Europa eingeladen von Medien zu Diskussionen. Ja, ich bin begeisterter Touristiker, ich bin begeisterter Seilbahner. Ich glaube, das spüren und merken alle. Aber man muss sich natürlich auch mit dem Thema auseinandersetzen. Wir haben halt seit 3 Jahren bei der Planei die Stabstelle, die direkt bei mir angesiedelt war, Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement, weil man sich damit auseinandersetzen muss. Wie schaut's da aus in 20 Jahren? Und Beispiel Dachstein, wie du angesprochen hast, ich kenne das seit junger Bursche. Nehmen wir diesen Rosmarinstollen her. Als Bursch bin ich mit den Ski von oben reingefahren in den Rosmarinstollen. Jetzt, 40, 50 Jahre später, sind wir ungefähr 40 Meter darunter. Das heißt, 40 Meter ist der Gletscher weniger geworden. Und was mir natürlich schon nachdenklich auch macht, ist eben die Entwicklung auch am Dachstein, so wie in vielen anderen Gletschergebieten. Wenn man sich die allein die Dynamik der letzten 3 Jahre anschaut, wo wir noch vor 4 Jahren noch Skifahren waren am Dachstein und es jetzt anschaut, Gletscherspalten, die Gesteinsbildungen aus dem Dachsteingletscher heraus, die Übergänge, die schwieriger werden, Stichwort Trennung Schlapminger Gletscher, Hallstätter Gletscher, da muss man sich schon intensivst damit auseinandersetzen. Mir ist grundsätzlich jetzt nicht um, wenn ich so sagen darf, um das Geschäftsmodell Dachstein bange, aber die Frage ist natürlich, wie ob die Besucherlenkung, wie kann ich die Gäste auch dazu informieren? Die Gäste interessiert es ja. Es kommt ja deswegen kein Gast weniger, weil der Gletscher schwindet am Dachstein. Aber natürlich kann man auch den Gast abholen, wenn man ihm proaktiv erklärt, was sich da abspielt, am Beispiel Gletscher, Klimawandel, Umweltveränderungen, dann kann man ja durchaus gut punkten. Und wenn ich auf die rechte Seite schaue, in unsere Skigebiete, war jetzt auch oft die Frage, ist der bange um den Skitourismus? Sage ich, nein, weil wir Gott sei Dank technisch noch gut in der Lage sind mit unseren Schneeanlagen, die Wetterentwicklung der Schneekanonen, die Pumpstationen, das alles wird besser und besser. Und manchmal sage ich, wenn wir immer ein paar Jahre vom Klimawandel technisch unterwegs sind, dann ist man grundsätzlich nicht bange. Aber natürlich macht man sich trotzdem Gedanken, was da alles passiert. Beispiel wieder zurück zum Dachstein. Wir müssen jetzt eine neue Wegeinfrastruktur schaffen, weil es einfach so nicht mehr geht. Oder wenn man bewusster auch auf Höhenlagen bis 2000 Meter unterwegs ist, und ich meine, bist du selber begeisterter Landwirt, wie sich allein die Baumwelt verändert. Wenn man da mal genauer hinschaut, das sehen ja die meisten gar nicht. Nicht einmal die Einheimischen sehen das, was sich da verändert. Dann muss man, glaube ich, sich damit auseinandersetzen. Man muss auch schauen, wie kann ich daraus auch weiterhin in der Zukunft damit umgehen, dass der Einheimische zufrieden ist, dass dem Gast es taugt. Dann, glaube ich, sind wir auch weiterhin auf einem guten Weg unterwegs.
Ich habe mir in der Vorbereitung zu dem Podcast angeschaut, ich darf ja für euch auch die Planeistraße, die Schneeräumung machen. Und vor 20 Jahren habe ich so im Schnitt im Winter 70 Schneeräumeinsätze gehabt. Das war der Durchschnitt, einmal sogar über 100. Heuer bis jetzt in der Wintersaison sind wir 4-mal gefahren. Jetzt muss ich auch schon langsam überlegen, wie lange mein Geschäftsmodell noch funktioniert, weil dass wir extra Schneekanonen auf der Straße aufstellen, damit der sich rammen kann, war wahrscheinlich Luxus. aber es ist tatsächlich was in Veränderung, wie du sagst, es verändern sich die Bäume, es verändert sich der Gletscher. Wenn du das so klar ansprichst und sagst, Freunde, der Klimawandel findet statt, ist es nicht so, dass du von deinen Kollegen oft einmal gerügt wirst, dass da mal von Radlberg oder der Röhren anruft und sagt, du Georg, musst du das so klar sagen?
Ja, das ist schon öfters passiert, aber ich meine, bin ich schon im jovialen Alter. Aber natürlich, gerade wie ich es beim Dachstein, wie ich vor 5 Jahren gesagt habe, Skibetrieb ist aus. Da habe ich natürlich viel Schulterklopfer auch gehabt. Aber viele haben gesagt, bist du narrisch, du schädigst uns ja. Ich sage, wenn es nicht mehr geht, ich kann wieder einen Lift versetzen, dann fahre ich wieder ein Jahr. Tatsache ist, das war die richtigste Entscheidung, weil ein Jahr drauf war es eh schon immer möglich. Aber ich glaube, man muss die Dinge offen ansprechen. Und da ist auch unsere Branche gefordert. Viele tun sie auch. Und viele holen sich auch von mir das Wissen. Wir haben auch eigene Publikationen rausgebracht im Hause Planeit dazu. Ich glaube, man sollte schon ehrlich sein, mit dem Gast offen, ehrlich auch damit umgehen. Und das kommt ja gut an. Ich kann ja sagen, lieber Gast, was da tatsächlich passiert. Wenn ich am Dachstein umstehe mit meinem Planeikwandel, so einen schönen Sommertag, und ich stehe da mitten am Vorplatz, ich könnte von der Früh bis auf die Nacht den Gästen nur erzählen, wie ist das mit dem Klimawandel hier oben? Wie war das früher mit dem Gletscher? Da war ja alles 45 Meter höher. Ja, die Leute interessiert das. Und ich glaube, da kommt man mit Ehrlichkeit weiter, die Dinge offen ansprechen und offen diskutieren, aber auch dazu sagen, was denken wir uns auch dazu, wie kann der Tourismus weiter funktionieren. Ich muss ehrlich sagen, da bin ich eigentlich dann schon wieder der Optimist, aber man muss mit der Zeit gehen. Und den Klimawandel schönreden, das bringt nichts, der findet statt, da dazu stehe ich. Da bin ich auch ein Sohn dieser Heimat, wo ich das über Jahrzehnte jetzt auch mitbegleitet und mitverfolgt habe.
Mir gefällt das total. Und jetzt hast du mir natürlich einen Elfmeter aufgelegt zum Thema Ehrlichkeit, weil da darf ich jetzt schon gerne überschwenken zur Gastronomie. Aber eine Frage noch zum Gletscher, weil das interessiert jetzt sicher viele, die was zuhören. Gibt es Prognosen, wie lange wird er noch existieren aus jetziger Sicht?
Vor 3 Jahren habe ich gesagt, er wird noch circa 50 Jahre existieren. Und letztes Jahr im Frühjahr kriege ich neue Messergebnisse. Und auf einmal hat sich das Ganze halbiert. Man hat einfach jetzt bessere Messmethoden. Ich habe das nochmal überprüfen lassen, es stimmt. Und was auffällig ist, die letzten 4-5 Jahren ist die Dynamik massiv gestiegen. Also wenn du mich jetzt realistisch fragst, vielleicht drehen wir in 20 Jahren noch einmal dazu, aber ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich in 20 Jahren große Flächen verschwunden sind. Wir haben teilweise gerade am Schlapminger Gletscher an manchen Stellen am Rand, bewegen wir uns jetzt nur über 3 Meter. In der Kernzone sind es auch nicht die 100 Meter, wo ich teilweise propagiert habe. Das haben wir jetzt noch bei 40 Meter. Und wenn man jetzt ja 3 bis 4 Meter verliert, dann kann man sich das eigentlich ausrechnen. Was noch dazu kommt, ist ja nicht nur die Erwärmung. Bei den Gletschern, und ich bin da auch im engen Austausch mit den Glaziologen, das Schlimmste ist ja der Regen. Und das Pur, du weißt es, haben wir immer im Juli gesagt, wenn es unten regnet, oben schneit es.
Ganz normal.
Mittlerweile schüttet es auf 3000 Meter, und ich war auch in Schweizer Gletscherregionen, da schüttet es auch auf 4000 Meter. Das hat sich einfach verändert. Und man sieht es auch, letztes Jahr haben sie wieder 2 künstliche Seen gebildet. Einer ist wieder verschwunden. Und ich bin einmal mal mit der Glaziologin Fischer aus Innsbruck über den Dachstuhlgletscher spaziert und sage irgendwie, ja, Frau Dr. Fischer, die Steine kommen immer mehr aus dem Gletscher raus. Und sie hat dann ganz nüchtern beantwortet, na, eh klar, Herr Blim, weil der Gletscher schwindet. Ja, also insofern spürt man das oben extrem, auch bei den Abrutschungen. Denkt man so an manche Liftanlagen, den Austria-Schartenlift zu Fuße des Koppenkorsteins, da sind wir noch vor 5 Jahren raufgefahren. Das wäre jetzt undenkbar. Gell? Das heißt, da sind Veränderungen da. Die Frage ist, wenn der Gletscher mal mehr verschwindet, was passiert dann darunter? Wie geht es mit dem Wasserhaushalt um? Weil vor allem natürlich der Gletscher entwässert ja vor allem Richtung Oberösterreich, Hallstatt, Obertraun und Co. Das sind schon, ich sage einmal, teilweise auch sehr interessante Entwicklungen, die mich fachlich schon interessieren. Erfreuen tut es mich nicht, das dazu stehe ich auch. Aber das sind Themen. Nur Beispiel jetzt die Gletschertrennung, die hat ja bereits im September stattgefunden. Schlapminger Gletscher, Hallstätter Gletscher. Okay, trennen Sie die Gletschern. Aber was passiert dann? Ich habe dann gleich Probleme mit der Wegeinfrastruktur Richtung Seetaler Hütte rüber. Weil wenn kein Pistengerät über einen Gletscher fahren kann, dann bringe ich keinen Winterwanderweg oder Schneewanderweg zusammen. Das heißt, das Ganze vereist und ein normaler Gast kann nicht mehr drüber gehen. Das heißt, du musst jetzt nachdenken, wie kann ich das zukünftig bewerkstelligen? Ich bekomme zu den Hütten hin. Ich kann natürlich sagen, man darf nur mehr mit Bergführer übergehen, mit Eisen drauf etc. Das sind dann schon Themen. Aber noch einmal, auch da ist man nicht bange. Man wird andere Wege finden. Auch Zugang Rosmarinstollen habe ich noch einen Auftrag erteilt, einen eigenen Zugang seitlich zu machen, einen Ort an Klettersteig. Also man findet für immer wieder etwas, eine Lösung, aber man muss sie bewegen.
Also man muss flexibel bleiben und das ist quasi in Zeiten wie diesen, glaube ich, unabdingbar. Ja.
Ja, flexibel muss man definitiv sein, sich mit der Natur auseinandersetzen, mit den Gesetzen der Natur, und dann findet man einen Weg wieder.
Jetzt hat mir das natürlich gefallen, du sagst, die Ehrlichkeit kommt gut an, Stichwort Gastronomie. Du bist ja jetzt am Dachstallgletscher Gastronom geworden. Ihr habt das gewaltigst umgebaut. Gibt Michelin-Sternverleihung 2026, findet dort statt. Wird wahrscheinlich ein unglaubliches Event werden. Darf da schon gratulieren dazu, dass das da am Dachstallgletscher macht. Wie geht's an als Gastronom? Du hast ja da auch gesagt, du möchtest einen anderen Weg einschlagen. Nicht mal nur das billigste Fleisch, das billigste von irgendwo her zahlen, sondern ein bisschen das Thema Regionalität anzugehen.
Ja, mein Essen tue ich mit Leidenschaft. Das, glaube ich, ist bekannt. Bin auch kritisch, was dieses Thema auch teilweise betrifft. Ich meine, ich bin ja auch da weltweit unterwegs. Und ich glaube, neben einer schönen Skiausflug, neben einer Wanderung, ist einfach ein gutes Essen, was einen Mehrwert gibt. Weil wenn du Gäste sagst, sie waren irgendwo auf Urlaub und wenn sie dann zurückkommen, dann sagen sie zwar über die Landschaft, aber meistens sagen, wir haben gut gegessen. Das heißt, es ist schon ein Brandmark eigentlich für jede Region, für jedes Land, wie wird man auch kulinarisch versorgt und bedient. Dachsteingletscher, die neue Bergstation, ist natürlich da, glaube ich, ein sehr gutes Aushängeschild. Wir haben da circa am Tag 600 bis 700 Essen oben, plus Veranstaltungen vom Gletscherfrühstück bis zum Abendfondue, was da stattfindet. Und da war es klar, gemeinsam mit der Gastroleitung, mit der Birgit und mit dem Küchenleitung, mit dem Günther, dass wir einfach was Gutes da machen wollen. Und gute Küche beginnt natürlich beim Einkauf. Das ist einmal wichtig. Das Zweite natürlich sind die Zutaten. Das Dritte aber schon auch, und da wird man manchmal auch gescheiter, dass du auch die passenden Köchinnen und Köche hast, die mit dem umgehen können. Weil wenn du sagst, 600 bis 700 Leute, braucht sie auch eine gewisse Vorbereitung. Das heißt, wir haben uns intensiv im Vorfeld schon damit auseinandergesetzt, welche Küchentechnik braucht es, was kann ich in der Vorbereitung machen, dass vor allem der frische Charakter erhalten bleibt. Und das alles, glaube ich, haben wir doch in einem Jahr Vorarbeit am Dachsteingletscher arbeitet. Also der Günther ist oftmals bei mir im Büro in Schladming gestanden, schaut er diese Speisenideen an, dann hat er mal einen Musterteller gemacht, dann haben wir kosten müssen. Und das hat schon einen ganzen Prozess und ich glaube, das ist am Dachsteingletscher gut angekommen. Die Leute fahren mittlerweile natürlich auch wegen einem Dachstein hinauf, aber mittlerweile auch viele nur wegen einem guten Essen. Das ehrt uns und das freut uns. Und da haben wir uns einen guten Ruf aufgebaut, dass auch ein großes Restaurant mit 224 Sitzplätzen plus nochmal 120 Freiplätzen gute Qualität liefern kann. Man sollte auch kreativ sein, man soll saisonal sein, auch das ist ein Thema. Auch das kann man auch auf knapp 3000 Meter machen. Und mittlerweile bin ich schon mächtig stolz auf das Gletscherrestaurant, wenn jetzt so wie die Michelin-Sterne-Verleihung stattfindet mit den besten Köchen aus ganz Österreich. Wir haben eine tolle Silvestergala-Abend. Wir haben Adventfeierlichkeiten auch mit kulinarischen Schwerpunkten. Es kommen viele Firmen, die den Tagungsraum nutzen, aber wo das Essen genauso wichtig ist. Und ich glaube, da haben wir einen sehr guten Weg eingeschlagen.
Ja, also wenn ich da dazu höre, kriege ich gleich einen Hunger. Aber mir geht es ja genau gleich, wie du weißt. Ich is auch leidenschaftlich gern. Ich komme natürlich auch viel um und um. Bin aber auch leidenschaftlicher Skifahrer. Und ich glaube, das ist ja in der Region schon ein bisschen bekannt, dass ich da gerne auch ein bisschen mich trotzdem aufrege über die Qualität auf unseren Skibergen, auf die Skihütten. Ich muss natürlich sagen, es gibt noch Regionen in Österreich, wo ich noch mich mehr aufregen muss, wo ich mir denke, da hat die Kulinarik überhaupt keinen Stellenwert. Es sind ja Bemühungen da, auch vom Tourismusverband in Schladming. Aber trotzdem, wenn ich da selber so einmal eine Woche unterwegs bin und die Berge auffahre und ich bin dann gern halt auch in die Hütten essen, muss das halt oft sagen, ich bin dann richtig, richtig wieder froh, wenn ich wieder quasi daheim mein Essen kriege, weil es einfach großteils überall das Gleiche ist und halt leider eine Qualität, wo halt sehr viel nicht von ins kommt, von Österreich, sage ich bewusst, ins meine Österreich, nicht jetzt das Enstal, sondern immer Österreich. Und das erlebe ich natürlich auch in Tirol draußen, in sehr großen Skigebieten. Ich war vorher sehr früh, wenn ich jetzt denke ans Zillertal, Salzburger Land, Saalbach, Kitzbühel bis aus die Sölden. Wie gesagt, Kitzbühel, Sölden, dann sind schon sehr früh an. Gerade im Zillertal bin ich leider auch wirklich enttäuscht worden, weil man denkt, Saalbach auch. Was ist da los? Du bist ja, es habt ihr ja selber auch daheim ein Hotel. Ist das letztendlich, fordert es der Ghost nicht ein? Funktioniert so auch? Wird es weiterhin so funktionieren? Wie siehst du das als da Bergbahnenbetreiber in Schladming?
Naja, zum einen natürlich darf man sich pauschalieren. Es gibt ja auch sehr gute Hütten, das muss man auch mal sagen. Und natürlich bei manchen Dingen bin ich auch sehr kritisch. Und ich sehe meistens schon eigentlich da zwei Themen, wenn es schwierig ist, beim Einkauf der Ware. Und ich habe immer so ein Beispiel, Spaghetti. Klingt jetzt einfach. Aber ich kann Nudeln, glaube ich, gibt es in 5 verschiedenen Qualitätskategorien. Und da muss ich einfach sagen, dann kaufe ich, es muss ja nicht die allerbeste sein, aber zumindest die zweitbeste Qualitätskategorie bei den Nudeln ein. Kostet wahrscheinlich eine Bagatelle mehr als wie die 5er Qualität. Das heißt, man soll schon beim Einkauf einmal schauen. Das ist, glaube ich, das erste wichtige Thema. Nur ein Beispiel Nudeln, das setze ich aber fort beim Fleisch, bei der Fleischauswahl und natürlich dann auch bei der Zubereitung. Und ich habe ja gerade mit meinem lieben Freund Johann Lafer in den Zeitungen auch mit der Wiener Schnitzelgeschichte einmal jetzt auch ein bisschen ein größeres Thema gehabt, weil der hat einen flachen Arm beim Weltcup draußen und er sagt, die Wiener Schnitzel auf den Hütten sind in seiner Sprache scheiße. So, natürlich habe ich sofort geschaut in unseren Restaurants, wie machen die Wiener Schnitzel? Und Wiener Schnitzel ist nicht Wiener Schnitzel. Gell? Und ich meine, wenn du am Dachstein oder auch bei uns bei der Steinbockalm mit Mautern, dann ist natürlich vor allem schon wichtig, der Fleischeinkauf, die Qualität des Fleisches. Es muss kein Kalbfleisch sein, es geht auch Schweinefleisch. Aber zumindest, wenn es irgendwo Zeit und Rahmen da ist, Butterschmalz. Das ist einfach das Um und Auf. Und da kann man natürlich, wenn jetzt viele sagen, das kann ich nicht, weil ich habe 500 Wiener Schnitzel am Tag zum Ausgekochen. Ist alles eine Frage auch der Vorbereitung. Das haben wir uns am Dachstein angeschaut. Wir haben es jetzt auch im Mautern umgestellt. Ich brauche nicht die Schnitzel um Neine produzieren. Das sollte alle Minute passieren. Da gibt es gute Küchentechnologien. Die kosten natürlich viel Geld, das muss ich auch sagen. Aber ich glaube, in manchen Bereichen sollte man sich intensiver auseinandersetzen damit. Und vielleicht manchmal sagen, weniger ist mehr. Das ist auch ein Thema. Und nicht nur irgendwie sagen, ich klopfe das raus und ich klopfe das raus. Und ich meine, da gibt es teilweise gute Ansätze. Ich war jetzt teilweise auch unterwegs, wo ich sage, Hut ab. Großartige Hütten jetzt auch erlebt, auch in unserer Region, die es richtig super machen. Und wenn das gesamt auch gelingt, auch mit den Initiativen vom Tourismusverband und alle gemeinsam, dann glaube ich, wären wir wieder auf einem guten Weg unterwegs.
Ich glaube, das sehr wichtig war. Ich denke auch nur, weil du das Fleisch natürlich erwähnst. Wir haben uns vorher gesagt, ganz viel mit dem Thema Pommes auseinandergesetzt. Ja. Bauernland-Pommes oder die Elfer-Pommes aus Vorarlberg. Und alle sagen es mal das Gleiche, was eher so weh tut, da gibt es bis zu 7 Qualitätsstufen. Ja. Und gekauft wird von der Gastronomie auf den Bergen nur das Letzte. Ja. Die sagen, der Gast, den ist das wurscht, der will nur das Billigste, ich sag's jetzt, fressen, ja, kosten aber dann trotzdem auch was, die Pommes, wenn du das extra bestellst. Und das denke ich mir halt, ich finde das so schade, ja, weil jetzt noch einmal, wenn ich heute aufschaue, jetzt sehe ich mir da weiße Traumpisten, ja, der Blanei Zühang, top blauer Himmel, also ich bin ja wirklich verliebt in unserer Region, ja, und ich bin aber ein leidenschaftlicher Esser, ja. Und dann denke ich mir, dann zerstört es mir so einen Skitag, ja, weil ich dann halt nicht immer die, es gibt, wie du sagst, da bin ich voll bei dir, pauschal darf man es nicht sagen, wir haben selbst bei uns da inzwischen schon wirklich ein paar Hitner, die was sich extrem bemühen, auch wenn ich nur denke, wenn wir die Pressekonferenz gehabt haben bei der Wieslechnalm, die was wirklich auch schauen aus der eigenen Landwirtschaft, versuchen das zu machen, aber viele, denen ist es einfach wurscht. Und ich denke mir halt, wie geht sich das in Zukunft aus? Und da wollte ich dich heute auch mal fragen, du bist ja international viel unterwegs. Wie ist es in Italien, in den Skigebieten? Wie sind die Schweizer drauf, die Franzosen? Kannst du uns da vielleicht einmal ein bisschen einen tieferen Einblick geben, auch mit Herkunft? Wie gehen andere damit um? Schreiben sie die wo auf, wie Dante?
Ja, also zum einen nochmal zurück zu unseren Hütten. Also wir haben schon einige sich intensiv beschäftigen. Und den Gast ist nicht egal, das will ich euch noch beantworten. Weil spätestens, wenn ich auf Nacht im Hotel von meiner Frau und Tochter bin, dann wird ja schon gesagt, auf der Hütte war es gut und auf der Hütte war es nicht so gut. Also die Leute sind ja auch viel gescheiter geworden beim Essen. Das spürst du ja da auch. Gell? Und es wird ja genug auch informiert über die Medien, über euch und viele andere. Man darf nicht unterschätzen, der Gast ist, gerade was Essen betrifft, viel gebildeter auch geworden. Also das wertet schon und irgendwann einmal profitiert schon der gute Qualität abliefert. Und da haben wir Beispiele Wieslechalm oder jetzt auch andere Hütten, Weidmoosalm oder ich war jetzt gerade auf der Rösteralm in der Ramsau. Ja, großartig. Also es gibt viele positive Beispiele auch. Aber man muss auch aufpassen, auch international wird dieses Thema gute Kulinarik stark angenommen. Ich war jetzt letztes Jahr in einer Woche in Colorado, Skifahren in Vail und Beaver Creek und über das alles Breckenridge. Und man belächelt oftmals die Amerikaner. Sagt, nein, der isst ja noch Fast Food. Ja, wenn man dort in den Skihütten unterwegs ist, ich muss ehrlich sagen, die zelebrieren das mittlerweile.
In Colorado?
Also, auch in Colorado. Das heißt, ich war in genug Skihütten, da musst du die Skischuhe sogar ausziehen, bevor du ins Restaurant gehst, kriegst deine Batschen, das schafft schon Ambiente. Du hast deinen Tisch, da gibt's keine Drängerei, den musst du auch reservieren in der Früh, weil sonst kriegst du zum Mittag nichts, gell, da kein Platz. Und dann muss man sagen, dann war ich schon pass erstaunt über die erstklassige Qualität. Also da darf man den Amerikanern jetzt nicht schlecht
reden. Also nicht nur Burger, billige?
Nein, die haben tolle Fische gehabt, tolle Fleischauswahl. Natürlich kostet alles ein Heidengeld gegenüber zu uns, aber da merkt man schon, und die Restaurants, die ganzen Skirestaurants, ich war, glaube ich, in 6 Skiresorts, da waren alle ausgebucht. Wenn ich reserviert hätte am Vormittag mit den Freunden, hätte man keinen Platz gekriegt. Das heißt, da wird es schon auch zelebriert, ab 12:30 gut gegessen. Man sitzt dort meistens auch 2 Stunden an und dann fährt man halt noch 1-2 Schwünge und runter ins Tal. Südtirol macht es fantastisch auch. Südtirol hat schon länger, sage ich mal, auch das kulinarische Konzept, was mir immer gut gefällt, zum einen diese Südtiroler, tirolerische Küche, gepaart mit dem Italienischen. Das machen sie ja sehr gefinkelt. Sehr gefinkelt. Hut ab, freue mich immer, wenn ich bei den Südtiroler Freunden unten bin. Sie haben das oftmals auch zweigeteilte Skirestaurants. Herunten das schnelle Essen, weil manch einer will ja dann nur schnell was essen, muss auch schmecken. Oder du gehst den ersten Stock hinauf, wie sie es oftmals haben, wo du halt dann in Ruhe 1-2 Stunden auch essen kannst. Also auch das ist ein Zugang. Man muss ja sagen, es muss ja nicht jeder zum Mittag ein dreigängiges Menü haben. Mancher sagt, nein, ich will heute richtig gescheit Skifahren gehen, weil es ein schöner Tag ist. Bei mir soll es heute einmal schnell gehen. Und da muss ja auch eine Lanze brechen. Es muss ja nicht nur immer alles serviert werden. Es gibt ja auch gute SB-Restaurants oder Marktrestaurants, wie man die bezeichnet. Also ich glaube, da haben die Südtiroler durchaus auch einen guten Zugang. Pass erstaunt bin ich immer wieder in die Pyrenäen. Ich war zweimal dort unten Skifahren und das zweite Mal habe ich mich nur mehr aufs Essen gefreut. Weil wenn du dort essen gehst, die Skihütten, die Pyrenäen, die Kollegen, mit denen ich gut befreundet bin, da sind 40 Skirestaurants, gell, in Andorra drinnen. Und wenn du dich da niedersetzt und der Ober fragt dich schon, was wollen sie haben und du sagst Fisch. Und der fragt dich dann, wollen sie vom Atlantik kommen oder vom Mittelmeer? Ja, dann hat der schon gewungen. Gell? Da bist du schon hellauf begeistert. Dann zelebrieren sie das natürlich auch. Im Gegensatz zu Amerika sitzt dort dann eh bis 3:30. Ich muss das schauen, dass du gerade nach oben kommst. Aber das ist dann eigentlich richtig zelebriert und Essen gehört zelebriert. Da gehört auch ein bisschen Show dazu, nebst guten Qualitäten. Da gehört ein lässiges Service dazu, eine persönliche Ansprache, wenn es geht, auch durch die Wirtsleute. Ja, dann ist der Skitag gerettet, da ist oftmals wurscht, wie der Schnee ist. Gell? Weil das würde ich damit sagen, Essen ist einfach ein wichtiger Teil eines Urlaubserlebnisses. Und mir geht es genauso, wenn ich jetzt mit dem Radl nach Italien fahre, ist eh lässig, aber ich freue mich schon wieder auf die Nacht. Wir haben schon ein paar Wasser gesucht. In Chioggia und in Ravenna und in Ancona. Da freue ich mich dann schon wieder, wo ich dann gut essen kann. Und was ich vielleicht auch noch sagen muss, weil das Argument kommt, gut essen kostet viel Geld, dem muss ich auch widersprechen. Das stimmt oftmals auch nicht. Man kann oftmals auch aus wenigen Utensilien auch was ganz Klasses machen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch die Botschaft. Und ein guter Schweinsbraten merkst du dann genauso und einen schlechten Schweinsbraten merkst du aber dann auch.
Es ist voll wichtig, dass du das jetzt gesagt hast. Wenn man jetzt gerade denkt, jetzt werden sich viele Zuhörerinnen und Zuhörer denken, ja, der wird es halt leisten können, der isst nur in die besten Hütten. Nein, ich glaube, oft sind es ja genau die einfachen Speisen. Und ich habe das letzte Mal, und den Tipp hast mir du gegeben, in Hochkönig, gell? Ja. Jetzt haben wir gedacht, das muss ich mir jetzt ein paar Mal anschauen gehen, war jetzt da in verschiedene Hütten. Und vor 2 Wochen war ich in einer Hütte draußen und die haben mir einen Scheiterhaufen hergestellt. Ja, gell?
Wahnsinn.
Und der hat jetzt, was haben sie verlangt? Ich meine, 9 Uhr 9,90 Euro oder ja. 10 Euro oder 10,20 Euro, was sind wir für einen Scheiterhaufen. Ja. Und jetzt wissen wir, da ist nicht viel. Aber der war so gut. Ich bin fast unglaublich, weil wir echt war Wahnsinn. Erstens, meine Mutter hat den nicht daheim gemacht, da haben wir einen Scheiterhaufen. Und haben wir gedacht, schau, das ist jetzt, das ist einfach, oft kann es so einfach sein. Oder es gibt oft Köche, die können Polenta so geil machen, mit was, ein bisschen was dazu. Und das muss ja nicht immer viel klammern dann, ja, das kostet dann, weiß ich nicht, 25 Euro. Nein, das geht oft auch ganz anders da. Und das glaube ich, müssen wir auch wieder mal sagen.
Ich glaube, es geht oftmals auch um die Einfachkeit. Wie gesagt, Scheiterhaufen, wenn ich wo vor und sehe, da steht außen Scheiterhaufen oben oder geröstete Leber, ich liebe Leber, ja, dann bin ich schon schnurstracks drinnen. Und du kriegst eine Leber, kostet wahrscheinlich um die 10, 12 Euro, aber wenn die Glas zubereitet ist mit viel Zwiebeln, wie sie gern haben, und dann kann ich noch mal einen Pfeffer aufgeben, ja, das ist ja ein Wahnsinn. Gell? Und das kann man eigentlich überall wo machen. Und Scheiterhaufen, grundsätzlich, die bereite ich halt in der Früh vor die Rändeln.
Mm. Genau, ohne Probleme.
Das ist ja das Problem. Meine Mutter und meine Großmutter waren begeisterte Scheiterhaufenmacher. Gell? Da bin ich genauso dabei wie einen guten Kaiserschmarrn. Mhm. Kaiserschmarrn ist ja oftmals auch nicht Kaiserschmarrn. Das muss man auch sagen. Jetzt war ich mal unterwegs mit einer Hütte. Der war ein Wahnsinn. Ja, gut, der wird noch im Rohr vorbereitet. Da kommt noch der, wie heißt das, Eiklar dazu. Der geht dann auf und dann wird er erst zerstört, auf gut Deutsch gesagt. Ja, das ist ja ein Wahnsinn. Und mit so Dingen kann man schon punkten. Jetzt weiß ich schon, dass man in großen Restaurants nicht immer alles so machen kann. Aber es gibt, wie gesagt, oftmals auch gute Küchentechnologien, wo ich trotzdem frisch zubereiten kann und das auch dann frisch auf den Teller kommt.
Ja, absolut. Und da denke ich mir, ich möchte jetzt noch mal auf Südtirol zurückkommen, weil das Grödnertal wird da sehr bekannt sein. Ja. Und du weißt ja, das war ja vor 25, 30 Jahren war ja die Partymeile in Südtirol, Après-Ski-Bahn nach der anderen. Und voriges Jahr haben meine Tiroler Freunde gesagt, du fährst mit ihnen so, wir schauen das Grödnertal an, fährst du mal zwei, drei Tage mit. Und wir haben nachher noch, wir haben suchen müssen, dass wir eine Après-Ski-Bar gefunden haben. Ja. Der Rest hat sich komplett gewandelt auf wirklich, ich sage einmal, höchste Qualität und höchste Kulinarik. Eine ganze Region, eine ganz tolle. Und da haben wir ihnen so für mich gedacht, du wirst vielleicht mehr so Erfahrungen haben, was der mir da jetzt so speziell auch wieder die Region Schlapping. War das nicht auch für uns ein Anspruch, dass wir sagen, du, jetzt haben wir, glaube ich, wirklich top Bergbahnen, muss man sagen. Wir haben eine top touristische Infrastruktur, vielleicht nur dort oder da ein Mountainbike-Trail dazu, vielleicht. Aber war nicht es höchst an der Zeit, dass wir sagen, du, entwickeln wir uns da weiter als Gesamtregion?
Ja, ich glaube, es ist kein Geheimnis und die Zeitungen haben ja oftmals auch zitiert. Die Frage ist ja immer, wie viel Après-Ski braucht es? Lustig sein darf es immer am Berg, das muss ich auch dazu sagen. Das wollen wir ja alle, Skifahren soll ja Spaß machen. Aber natürlich haben wir mit dem Thema manchmal Après-Ski und manchmal auch den Ausuferungen, das ist manchmal nicht lustig, wenn wieder heißt, die Leute kommen nicht runter oder die Bergrettung hat wieder einen Einsatz. Ja, jetzt kann man natürlich da manchen Hüttner sagen, da ihr seid schuld, dass die so lustig sind. Es sind immer zwei Seiten. Es gibt ja auch eine Eigenverantwortung der Gäste auch. Auf der anderen Seite natürlich ist Schlapping da ein begehrter Spot für sowas. Und ich glaube, man sollte auch über das einmal diskutieren, wohin da die Reise gehen soll. Weil ich kann ja genauso mal Gaudi haben und dann wirklich runterfahren, ist genauso erfüllter Skitag. Und es braucht auch gewisse, sage ich mal, Après-Ski-Tempeln, ja. Aber das meine ich damit, dass man sich damit auseinandersetzt. Das hat auch jetzt, wie gesagt, höre ich auf und auf einmal rufen bei mir nach der Reihe Skidestinationen ja an. Und die Frage ist immer so quasi, Georg, komm mal zu uns, jetzt gerade wieder einen angerufen, um was geht's? Um die Positionierung. Wir möchten uns positionieren, manche sagen, wir möchten uns anders positionieren. Die einen sagen, bei uns ist zu viel, die anderen sagen, wir schlafen bald ein. Gell? Und das, glaube ich, ist jetzt im Tourismus an der Zeit, sich damit auseinandersetzen, wie will ich mich positionieren? Welches Bild wollen wir haben von Schladming, von anderen Skiorten, Regionen, weil im Endeffekt geht es ja um Bilder. Ist egal, wenn du in Irland bist und wanderst durch Irland, dann nimmst du ein Bild mit nach Hause. Wahrscheinlich die Grünheit, das viel geregnet hat. Und dasselbe müssen auch wir uns jetzt im Tourismus, eigentlich im ganzen österreichischen Tourismus, ich bin jetzt fast erstaunt, wie viele da jetzt sich ermöten, weil das einfach jetzt ein Thema ist. Und dann merke ich auch, letztes Mal ein sehr bekannter Skiort sagt, wir wollen eigentlich gar nicht nobel sein. Ja, Weil das hält ja viel Gäst ab. Tatsächlich sind sie nicht nobel. Das sind ein paar Momente, wo sie nobel sind. Ja. Das ist für einen das Thema. Der andere sagt, nein, wir möchten ein bisschen weg von diesem Halligalli-Image. Wir wollen wieder gemütlicher werden, familiärer werden. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe für jede Destination, sich damit auseinanderzusetzen. Was wollen wir? Das ist ja meistens die leichtere Antwort. Aber die schwierige Antwort ist ja immer dann, was wollen wir nicht? Und da werden dann oft die heißesten Diskussionen geführt. Aber ich sehe es jetzt schon auch bei uns im Alpentourismus, dass man sich damit auseinandersetzt, welches Bild will eine Destination nach außen zeigen.
Und ich glaube ja, und das muss ich ja wirklich auch als Landwirt, als Bauer sagen, es ist ja für uns da der Tourismus lebenswichtig. Und da ist schon wichtig, dass die Geschicke gescheit gemacht werden, weil ich denke jetzt nur an Kärnten. Wenn man sich die Berichte der letzten zwei Sommer anschaut, hat man das Gefühl, das geht komplett im Bach. Ich kenne hier so viele, die sagen, das war absolut unser letzter Kärntenurlaub. Die hat da ausgelutscht, es wird nichts investiert. In die Restaurants, die Qualität, genau wie du sagst, das erzählen sie dann schon, das Essen war schlecht, aber hat viel Kost. Ja. Und das geht so schnell, wenn ich mir denke, zu Corona, jeder Kärnten, Kärnten, Kärnten. Ja. Und da glaube ich, passiert jetzt was. Also Kärnten, glaube ich, da kracht es jetzt. Ja. Und das ist schon brutal. Also ich denke mir, das ist ein Schlappminger, da müssen wir schon brutal aufpassen, dass nicht uns das einmal passiert. Weil jetzt geht es da in unserer Region, finde ich, echt perfekt. Ja. Aber es heißt ja nicht, dass das gepachtet ist für die nächsten 15, 20 Jahre.
Nein. Okay? Schau, am Beispiel Kärnten. Ich bin ein großer Kärnten-Fan, aber viele Freunde und Bekannte dort unten. Was war eigentlich das Kernthema? Ist nicht, die Landschaft ist noch immer schön in Kärnten. Ein Wahnsinn, die Seen, das ist ja alles ein heller Wahnsinn. Aber es war natürlich, es ist ein strukturelles Thema. Die Hotellerie hat zugesperrt, ist weniger geworden, haben umgewidmet auf Wohnungen und was weiß ich was alles. Und das geht dann schnell. Und ich kenne genug Destinationen, wo ich mir denke, boah, da bin ich als junger Mann noch hingefahren zum Schauen. Boah, da spült es ab. Und jetzt bin ich 30 Jahre später, und ich denke, was ist da draus geworden? Gell, fast Geisterorte waren oder sind reine Wohngemeinden geworden. Da gibt es ja genug Beispiele auch. Es war lässig zum Wohnen, aber du vertreibst nicht dann auch den Tourismus. Und da gibt es schnell Veränderungen. Gell? Ich sehe es auch bei uns in der Region. Also du hast ja diese Hotspots, Schladming, Ramsau, Haus im Enstal. Östlich, muss ich sagen, war der Tourismus einmal richtig intensiv. Ich meine, ich war ja damals vor 45 Jahren schon Tourismusleiter. Da hat es schon Veränderungen gegeben. Gell? Wo ich sage, die haben früher auch ganz schön Nächtigungen auch gehabt. Mittlerweile sind sie reine Ausflugsgebiete geworden. Ja, das wollen wir ja nicht unbedingt, die Leute sollen ja auch nächtigen dort. Und da gebe ich nur mit, da muss man schnell auch reagieren. Jetzt hast du natürlich immer das Thema, das kann der Bürgermeister, der Tourismusleiter sagen, wir wollen morgen anders sein. So einfach geht es natürlich auch wieder nicht, weil du hast ja dann viele Players in so einer Region. Ich kann nicht sagen, du jetzt gescheit investieren. Ja, dann investiert er und ist dann hin nach einer Zeit. Gell? Das heißt, das muss schon ein Prozess sein. Aber was, glaube ich, wichtig ist für die Investoren, und das, glaube ich, ist uns als Planei ja gut gelungen, wir haben immer Gas gegeben und haben die anderen mitgezogen. Und ich hoffe, das wird auch zukünftig so sein. Aber wenn wo nichts ist, wo auch keine Infrastruktur Weiterentwicklung ist, dann geht es sehr schnell. Dann geht es richtig schnell. Und das da reden wir nicht vor 10 Jahren. Das geht oft binnen 4, 5 Jahre, wo du dann auf einmal international einmal Punkt ist, national rückläufig ist und da kann man noch immer den warnenden Finger oben haben, bitteschön, passt auf, dass euch das nicht passiert.
Da muss ich dich aber jetzt ganz provokant fragen. Du bist jetzt quasi vielleicht in der Position, dass du was sagen kannst. Wenn dich jetzt schon andere Destinationen anrufen und sagen, Georg, komm mal vorbei, wie sollten wir uns positionieren? Was würdest du unserer eigenen Region, vielleicht der Region Schlappming als Weiterentwicklung, wo ganz du persönlich, wo glaubst du, kann die Reise, wo kann sie vielleicht hingehen? Weil Ratschläge sind ja nie gut, aber du machst dir sicher viel Gedanken.
Ja, sicher, ich wohne ja weiterhin
ja,
da.
Ja.
Also was ich sicherlich, glaube ich, kritisch sehen würde, wäre jetzt eine grenzenlose Expansion. Wir brauchen, ehrlich gesagt, jetzt werden wir wahrscheinlich der eine oder andere auch steinigen, wir brauchen nicht mehr Betten. Ich glaube, wir sollen jetzt einmal sagen, das, was wir haben, verfeinern. Ich bin auch ein kritischer Wirtschafter. Wir haben durchaus Luft in der Hotellerie, am Urlaub, am Bahnhof und Ferienwohnungen. Da ist noch viel Luft für eine höhere Auslastung. Weil man sieht ab und zu nur die absoluten Nächtigungen und schreit, hurra, wir haben schon wieder 50.000 Nächtigungen mehr. Ich schaue mir das immer anders an. Ich dividiere dann immer die Betten durch die Nächtigungszahlen. Und heuer haben auch neue Betriebe dazu gekriegt. Aber der Mehrumsatz spürt man noch nicht. Das heißt, da ist oftmals auch der Effekt, dass A, B wegnimmt. Also mein Zugang wäre jetzt einmal, vieles zu verfeinern, mehr noch in Qualität zu gehen, auf allen Ebenen. Und da einfach, dass man da richtig eine perfekte Qualität hat, alles verfeinert, die Auslastungen erhöht, mehr Richtung Internationalität schaut. Und das wird jetzt einmal ein Prozess sein über 5-6 Jahre. Dann kann man ja noch immer noch sagen, jetzt in 6 Jahren haben wir das erreicht. Die Auslastung ist um 10% gestiegen, der Betriebe. Die Restaurants haben eine bessere Auslastung, die Hütten freuen sich. Und dann kann man immer wieder sagen, okay, jetzt hätten wir wieder Luft, zum Beispiel, bin ich nicht der Politiker, 4000 neue Betten. Und der Prozess ist ja teilweise in Südtirol jetzt passiert. Hat schon heftige Diskussionen ergeben. Das habe ich schon mitgekriegt. Habe erst gestern die Dolomitenzeitung gelesen in Südtirol, gell, dass das auch diskutiert wird. Weil das sind dann schon auch rigorose Maßnahmen. Aber es wäre mal schön, wenn man das als Gesamtheit in der Destination einmal diskutieren würde. Das wäre durchaus interessant, weil es geht einfach auch bei uns um Auslastung, um noch mehr Qualität, noch mehr Entwicklung. Aber die Frage ist immer, wer hat den Mut für solche Entscheidungen? Das ist ja immer, manchmal hat das ja mit Mut zu tun und man kann sich nicht vor allem immer verstecken. Man muss die Dinge oftmals auch direkt ansprechen. Weil es nutzt ja nichts, sage ich noch ein Beispiel, wenn wir jetzt nochmal 5000 Betten mehr hätten, ja, ich weiß nicht, wo ich mit die, auf die Skipisten Platz habe. Ich kann ja nicht das Skigebiet am Graberg Zinken erweitern. Und wenn ich ins Hüttfeld reingeht, werden sie wahrscheinlich auch keine Freude. Ja, aber das sind schon Themen.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Man muss sich das ja anschauen auch. Oder Riesachsee eine am Parkplatz, Platz haben wir keinen mehr. Yeah. Und man muss sich anschauen, wie viel verträgt auch die Infrastruktur, wie viel verträgen die Ausflugsziele. Weil die Diskussion haben wir ja teilweise schon bei unserer einheimischen Bevölkerung. Und so eine Diskussion hat es ja schon in den 90er Jahren gegeben, in einer Tiroler Region. Dann ist irgendwann mal die Überschrift gestanden, Aufstand der Bereisten. Weil es einfach einmal zu viel war. Und ich glaube, diese Diskussion sollte man sich einfach als Gesamtregion stellen. Da gehören die Touristiker dazu, die Infrastrukturträger, die Politik gehört dazu. Und zu sagen, okay, für das stehen wir. Und für das stehen wir nicht. Mhm. Und das sind oft die schwierigsten Entscheidungen.
Ja, aber danke, dass du das so klar ansprichst. Weißt, ich denke, gerade in so einer Situation und Position, wo du jetzt bist, ist schon wichtig. Ja? Und umsonst treffen die anderen Destinationen nicht an. Okay. Also danke, dass du das auch so klar sagst. Jetzt darf mich noch interessieren natürlich auch, was ich ganz oft höre ist, es ist eh voll cool bei Enk, aber die Kartenpreise, die Liftpreise, die explodieren ja über 80 Euro schon an Tagesskikarten. Ich argumentiere dann immer, dann sage ich, naja, aber du sitzt halt auf einem Sessellift, wo der Popo geharzt wird, die Piste ist jeden Tag in der Früh frisch präpariert. Wie siehst du das? Wie geht es da weiter? Bleibt Skifahren? Viele sagen, das ist schon keine Massenbewegung, nicht mehr kein Massensport. Ich bin schon der Meinung. Wie schaut es da aus? Was habt ihr da international für die Zahlen?
Naja, bis dato funktioniert der Skisport sehr gut. Auch in dieser Saison. Es ist bei Gott kein Luxussport. Man braucht nur da schauen. Wir haben so wie heute sicher an die 30.000 Skifahrer in der Vierberge-Skischaukel. Also es funktioniert. Was aber natürlich ist, wir müssen trotzdem schauen, dass das Ganze leistbar bleibt. Da war ja massiv am Drücker. Auch innerhalb von Ski Amade, glaube ich, ist da auch mit unseren Mitwirken viel Gutes gelungen. Weil grundsätzlich sind wir ja in einem Spannungsfeld. Zum einen die wirtschaftlichen Gegebenheiten. Es wird ja alles teurer. Die Seilbahn hat noch vor 2019 30 Millionen gekostet, jetzt kostet sie 60 Millionen. Die Beschneiung explodiert, gar nicht zu reden von den Energiekosten, von den Arbeitskosten. So, und jetzt bist du in einem Spannungsfeld, die wirtschaftlichen Gegebenheiten und auf der anderen Seite, was kann sich der Gast noch leisten? Und da gibt's jetzt das Wort, Zauberwort, ich darf mal nicht sagen, Preismanagement. Bis vor 5-6 Jahren sind wir zusammengesessen und haben gesagt, gehen wir um 2,5% auf, oder gehen wir um 3% auf, oder 3,5%. Das ist mittlerweile ganz schön ein Prozess, wo wir oftmals bis Juni schon brauchen, bis die Skipasspreise fixiert sind. Weil wir eben da auch getrieben sind, was können wir machen? So wie heuer haben wir beschlossen, in unserer Region Kinder bis 6 Jahre frei. Ja, das ist mega gut angekommen. Kostet uns Hunderttausende von Euro, aber wir wollten das. Mit der Reiteralm, mit dem Hauser Käbling, mit der Ramsau zusammen. Extrem gute Botschaft. Weißt du, wer mir da am meisten beidelt hat? Nicht die großen Skigebiete, die Kleinen. Weil die Kleinen leben überwiegend von Kindern und ihr Große macht auf einmal kinderfrei bis 6 Jahre. Aber zurück zum Preismanagement. Da muss man schauen, was kann man an Pauschaltarife machen? Was kann man an Aktionen machen? Und da sind wir mittlerweile schon getrieben, durch verschiedenste Preismaßnahmen zu schauen, dass das auch leistbar bleibt. Gell? Natürlich spüren wir es auch, dass die Leute also kürzer kommen. Das ist auch ein Thema. Früher hast du immer gesagt, Samstag und erledigt. Gell? Da muss man sich damit auseinandersetzen, mit dem Thema Preismanagement. Und heute sind wir da als Skigebiet allein unterhalten, nicht allein unterhalten. Das Hotel kostet was, der Skischuh kostet was, der Skiverleih kostet was, die Sportgeschäfte kosten was. Da muss man schon aufpassen. Und es gibt doch, glaube ich, gute Aktionen, auch Stichwort Sportgeschäfte, haben jetzt schon viele bei uns in der Region. Wenn beide Elternteile Ski ausleihen, dann können Kinder bis 10 Jahre gratis Skiverleih. Also es beschäftigt sich jeder damit. Die Hotellerie hat ihre Pauschalaktionen mit Skipass inklusive. Aber was ich damit sagen will, wir setzen uns intensivst damit auseinander. Und jetzt will ich da kein Mitleid haben. Die Kosten, die jetzt auf uns zukommen sind, die können wir nicht mehr eins zu eins weitergeben. Jetzt haben wir Gott sei Dank ein sehr gesundes Unternehmen. Andere haben da schon ganz schön zum Kämpfen. Nicht nur kleine, auch große Gebiete. Und in dem Spannungsfeld sind wir einfach jetzt drinnen.
Erzähl mal, die Qualität ist ja brutal hoch geworden. Ja. Du hast in jeder Talstation, du hast schon Rolltreppen, du brauchst nicht einmal über die Stirn gehen. Ich sage mal so, hat man es vielleicht da auch übertrieben in der Qualität? Oder wie sind wir da? Du hast da Vergleiche international aufgestellt, mir kommt immer vier. Geht da noch mehr? Das ist ja unglaublich, wie luxuriös das alles geworden ist.
Also bin ich auch selbstkritisch, ich habe das aber schon offen als kundgetan. Braucht man überall Bubbles auf einer Sesselbahn? Brauche ich überall Sitzheizungen? Aber wenn ich das nicht mache, dann sind wir die ewig gestrigen. Ja? Aber das haben wir uns in Österreich selber ein bisschen aufoktroyiert. Ich sage es einmal selbstkritisch, weil die Bubble ist wahrscheinlich keine 6 Tage oder 7 Tage im Jahr, dass einer runterzieht in einer Skisaison. Dann bist du in Colorado Skifahren, tolle Skigebiete, da findest du keine Bubble und keine Sitzheizung und fährst auch auf 3600 Meter auf. Das ist dort kein Thema. Ich habe auch keinen Gast gesehen, der sich da beschwert hat. Gell? Also in die Pyrenäen, da haben wir natürlich in Österreich und schon gehen alle ein bisschen auf. Lizitiert. Gell? Weil wenn ich sage, ich baue eine neue Bahn ohne Babbeln, dann glauben sie, der Spurmeister. Mhm, gell? Und da muss man ehrlich sagen, da haben wir natürlich eine Top-Qualität, den Gästen gefällt es ja auch. So ist es ja nicht, wenn der Hintern warm wird beim Auffahren. Gell? Mhm. Aber was ist, wenn er nicht warm wird? Kannst kritisch sagen, fährt er trotzdem Ski.
Oder ich denke mir das, ich sage das auch immer, die Pistenqualität, dass das jeden Tag wird jede Piste repariert. Ja, du fährst ja da früher weg und es ist wie ein weißer Teppich. Oder? Ja. Das sind ja schon, ja, man liefert da was, das ist
Sinn. Ja, natürlich, wir haben jeden Quadratmeter vermessen mit GPS-Daten. Ich kann auf meinem Bildschirm das anschauen, wie viel Schnee überall drinnen ist. Das kann auch jeder Pistengerätfahrer anschauen, wenn wo zu viel Schnee ist, wo zu wenig Schnee ist, wieder hin und her geschoben. Also da ist extreme Technik dahinter, wo wir das Ganze begleiten. Aber ist auch ein hoher Standard. Wenn ich nochmal das Beispiel sage, in Amerika kriegst du beim Frühstück deine Grooming-List. Was heißt das übersetzt? Die dann nur teilweise die Pisten nur halber präparieren. Da kriegst du dann die Listen, da sind dann die 30 Pisten oben, welche halt präpariert sind worden und welche nicht. Ja, regt sich auch keiner auf. Gell?
Wirklich?
Ja, das ist die Grooming-List, das kriegst du schon am Frühstückstisch. Gell? Ja, sag, wenn wir sagen, du, heute haben wir mal die Fissabfahrt nicht präpariert oder auf der Wurzel drüben die Osterabfahrt nicht, ja, wahrscheinlich läuft das Telefonhaus bei mir. Gell? Ja, was fällt euch ein, gell? Aber jetzt sage ich mal, trotzdem funktioniert das dort nicht. Da wird halt nur, die dann aber wechseln mit dem Präparieren. Natürlich ersparen sie sich wahrscheinlich auch die Hälfte der Pistengeräte. Wir haben auch bei Neuchwurzen 25 Pistengeräte. Ja, wenn ich mir die Hälfte erspare, war es ja auch recht lustig, weil eins kostet auch 500.000 Euro. Gell? Also, Aber wie gesagt, wir haben, glaube ich, schon, und was auch oftmals Vorteil hat, in Österreich ein hohes Qualitätsversprechen. Das haben wir, der Gast weiß das, wenn er zu uns kommt, hat er Top-Pisten, es ist alles präpariert, man hat genug Zeit zum Sintern, wir haben Spezialisten bei den Pistenmannschaften, die wirklich eine big feine Qualität hinbringen, und das ist wahrscheinlich auch unsere große Stärke.
Ja, absolut. Also das heißt, um die Bahnen mache ich mir keine Sorge. Ich hoffe, die Kulinarik, die heben wir noch österreichweit in den Gebieten. Da darf sich noch ein bisschen was tun, ja. Von der Herkunft. Und ich möchte es da auch erwähnen, wir haben ja vorher gesagt, im XXX-Lutz die komplette Herkunftskennzeichnung umgesetzt. Die verwenden ja Fleisch aus Österreich, und sonst lest man es einfach nach auf der Karte oder auf der Homepage. Und er hat gesagt, sie wachsen im zweistelligen Bereich. Sie kriegen vom Kletter nice Klientel dazu. Ja. Und das möchte ich schon immer wieder ein bisschen als Ansporn bringen. Der hat da 60.000 Essen am Tag. Wenn so einer das schafft, dann müsste jetzt einer ein Hittenwirt mit 3.000-4.000 Essen auch hinbringen. Das war mein Wunsch, weil da wird halt das gesamte Erlebnis einfach noch ein bisschen einprägsamer und stärker.
Ja, ich meine, ich habe dann auch, weil es ja ein Lieblingsthema für euch ist, auch von mir und meine Frau und meine Tochter sagen auch das Gleiche. Ich habe auch kein Problem, wenn verpflichtende Herkunftsbezeichnung kommt, ich stehe dazu, weil das ist auch ein Argument im Marketing, im Verkauf der Produkte. Ich glaube, da kann man schon Gewaltiges auch bewegen. Und man kann ja durchaus auch mal sagen, ja, aber in der Woche kommt einmal das Fleisch aus Italien, dann kommt es halt einmal aus Italien, und Kalbfleisch machen sie auch kein schlechtes, oder in Holland. Aber auch zu sagen, du, die Nudeln sind von dem Bauern, das Gemüse haben wir aus der Oststeiermark, und daher von dem Bauern. Ich sehe ja das als extrem gutes Argument.
Ja, ich war gerade gestern in Wien, ein Geschäftsessen am Abend in einem Lokal. Die haben ein Steak-Restaurant und haben sehr viel Fleisch aus Uruguay, aus Australien, Neuseeland. Haben aber bei jedem Steak ganz genau dabei stehen, aus was sie im Land. Und dann halt auch sehr viel aus Österreich. Und wir haben dann eine Runde gesagt, nein, er möchte das aus Uruguay probieren. Der andere hat gesagt, nein, er probiert das aus Neuseeland. Ich habe gesagt, ich nehme das aus Österreich. Ja. Und ich denke, das ist... Aber mehr geht's nicht. Das heißt ja nicht, um Gottes Willen, du darfst nie mehr an einem anderen Land was essen. Nein, warum nicht? Ich kann ja auch was probieren. Ja? Aber es gibt mir die Möglichkeit, frei zu entscheiden. Ja? Und da muss ich wirklich Hut ab. Also die haben das super hingebracht, was ich dann dem Chef auch gesagt habe, weil das ist am Ende des Tages ist genau das.
Da sind wir d'accord. Genau so soll es sein. Wir sind international in einer globalisierten Welt, das ist alles klar. Aber ich sage immer, auch ein Produkt braucht Heimat. Ganz einfach gesagt. Und da kann ich ja nur gewinnen.
Und Georg, das ist jetzt das perfekte Schlusswort.
Okay, vielen Dank.
Ein Produkt braucht Heimat. Das ist stark. Ja. Georg, danke.
Vielen Dank.
Du hast jetzt noch, glaube ich, 3 intensive Monate noch in der Übergabe. Ab Anfang Mai darfst du es ein bisschen gut gelassen. Aber ich habe jetzt so ausgehört beim Podcast, du bist ein viel gefragter Mann, auch nachher. Und ich hoffe, dass ich das eine oder andere Mal dich zu Rate ziehen darf, was du das oder das siehst. Ich hoffe, dass du dich für unsere Region weiterhin einsetzt und stark machst, weil das brauchen wir, deine Erfahrung. Ich sage euch, so viele Lebensjahre, das ist sehr viel Erfahrung. Danke auf alle Fälle, dass du das alles da hast, und danke, dass du mit voller Energie dem einen gewidmet hast, und ich wünsche dir alles Gute.
Ja, vielen Dank, und danke fürs nette Gespräch, und euch auch alles Gute für euer Wirken und Schaffen.
Danke. Sehr gut.
Schön, dass du in dieser Episode wieder mit dabei warst. Abonniere uns, empfehle unseren Podcast deinen Freunden und teile weiterhin die Begeisterung für unsere Themen.